Das ist der Reisezeit-Podcast von Lufthansa City Center. Ich bin Leif Ahrens. Heute geht es um Singapur. Das ist der einzige Stadtstaat der Welt, der aus einer Hauptinsel und jetzt festhalten mehr als 60 kleineren Inseln besteht. Und das ist ein Ort, wo Zukunft und Tradition direkt aufeinandertreffen. Also da gibt's wirklich alles, was das Herz begehrt. Da gibt es futuristische Skyline, da gibt's aber auch exotische Gärten. Und ich habe mir schon sagen lassen, bei den Hawker-Ständen bitte tief einatmen, denn die Düfte, die dir da so in die Nase reinkriechen, da erlebst du eine Stadt, die einfach alles hat. Klingt nach einer coolen Entdeckungstour, richtig? Super. Ich habe eine Frau jetzt hier in der Leitung, Michaela Menzel, die kennt Singapur wie ihre Westentasche. Eigentlich ist sie fast schon eine Singapurerin, aber dann irgendwie doch wieder nicht ganz, weil sie ist vom Singapore Tourism Board, aber sie kennt sich gut aus. Also in ein paar Minuten weißt du, warum Singapur viel mehr ist als einfach nur so ein Zwischenstopp, und den Appetit darauf macht uns eben die Michaela. Hallo Michaela.
Hallo, freut mich total, mir hier mit dabei zu sein.
Ich kann es kaum erwarten, weil jeder, den ich kenne, der mal in Singapur war, der sagt, wer da noch nicht war, hat die Welt, gelinde gesagt, verschlafen.
Ja, also ein weißer Fleck sollte es für niemanden auf der Landkarte bleiben. Und es lohnt sich auf jeden Fall, einmal ein Stopover oder auch eine längere Reise hinzumachen. Mittlerweile hat Singapur so viel zu bieten, dass man eigentlich schon nur einzeln hinfahren kann. Also man muss es gar nicht unbedingt mit irgendwas verbinden.
Ist ja wurscht, warum man kommt, Hauptsache man war mal da. Können wir mal mit so ein paar Zahlen vielleicht einsteigen, um auch nochmal Appetit zu machen?
Ja,
wie viele gerne. Deutsche reisen jedes Jahr nach Singapur?
Also wir sind 2024 bei 380.000 Deutschen gelandet.
Ja.
Und in diesem Jahr bis zum heutigen Datum sind wir bei 270.000.
Jetzt kenne ich aber viele, die nicht wirklich da sind, sondern die mitunter nur aus einem Flieger aussteigen, in anderen wieder einsteigen und weitergehen. Kennt ihr die Zahl auch, wie viele Menschen das nur als Stopover nutzen?
Die Zahlen werden über unsere Immigration Card erhoben. Daher sind die 270.000 auch wirklich nach Singapur eingereist. Die jetzt nur umsteigen, also im Transitbereich bleiben, werden nicht erhoben. Aber das sind jetzt nicht so viele. Die allerdings dann irgendwie nur zwei Nächte bleiben, das ist natürlich der größte Teil unserer Besucher.
Reicht das? Zwei Nächte ist jetzt nicht wirklich
viel. Zwei Nächte reichen nicht, nein, überhaupt nicht. Und das kriege ich auch von allen, die mal da waren und eben nur die zwei Nächte Stopover gemacht haben, kriege ich das auch als Feedback, dass sie eigentlich noch viel länger hätten bleiben können und noch viel mehr zu tun gehabt hätten.
Und die sagen dann immer schon gleich, wir kommen wieder, oder sagen
ja, die meisten kommen wieder.
Wie lange sollte man mindestens mal einplanen?
Also vier Nächte, wenn man es eben noch mit einem anderen Reiseziel wie Bali verbindet oder mit den Philippinen oder mit Malaysia und Thailand. Wenn es nach Australien geht, ja, ich verstehe, so viel Urlaub haben wir natürlich alle nicht, wie wir gerne hätten. Mhm. Ja, aber drei Nächte sollten es dann schon auch sein.
Und maximal, wann wird's langweilig? Also wie lange, bevor ich einwandere, wie lange kann ich maximal da bleiben?
Also langweilig wird's nie.
Echt nicht?
Auf gar keinen Fall. Weil es gibt so viel zu sehen und es wird so viel geboten. Allein bis man sich durch alle Hawker-Center durchgefuttert hat, die Singapur zu bieten hat, hat man eigentlich eine Lebensaufgabe.
Wo stehst du in etwa so? Bei wie viel Prozent?
Von den Hawker-Centern?
Mhm.
Ich glaube, so bei 30-40% stehe ich vielleicht.
Nee, ernsthaft?
Ja, aber ich bin auch jetzt schon seit 25 Jahren dabei.
Nein, ich weiß, erschreckt, dass du nur sagst 30-40%, wenn du sagst, es sind ja noch 60%, die du auch noch entdecken musst.
Ja, es sind noch einige. Wie gesagt, es sind sehr viele.
Hammer.
Da sind die ganzen Michelin-Sterne-Restaurants noch gar nicht mitgezählt.
Ich merke schon, kulinarisch ist einiges geboten. Ich habe jetzt hier zwei Dinge. Ich habe auf der einen Seite einen Reiseführer intensiv studiert, weil ich wollte ja wissen, mit wem rede ich. Auf der anderen Seite habe ich mal Leute gefragt, die schon mal da waren. Wollen wir das alles mal so ein bisschen durchgehen, was ich da so gelesen habe, was ich gehört habe?
Ich bin ganz Ohr.
Okay, also alle sagen, hör mal, die Stadt ist sauber, da geht jeden Morgen einer mit dem Staubsauger durch. Und ist gleichzeitig auch so eine nachhaltige Stadt. Woher bitte schafft es Singapur, so ein Image zu haben?
Also die Vorschriften in Singapur sind natürlich sehr streng, aber die Singapurer selbst sind auch sehr, sehr diszipliniert und wollen auch gerne, dass ihre Stadt sauber bleibt. Und von daher, es ist überall die Möglichkeit, seine Dinge wegzuschmeißen, wenn man irgendwie Papier hat, und da sollte man einfach der Disziplin der Singapurer folgen und sich ein bisschen dran halten. Und dann bleibt es auch so.
Ist das denn jetzt nur Disziplin oder ist das eventuell auch was, dass ich eventuell, wenn ich was einfach fallen lasse, weißt du, so unauffällig Bonbonpapier oder sowas, auch gleich was, wie soll ich es jetzt höflich sagen, hinter die Löffel kriege?
Naja, hinter die Löffel nicht gleich.
Okay.
Aber nach dem vierten, fünften Mal kommt dann auch schon mal eine Geldbuße auf Sie zu.
Ich verstehe. Sag mal, welche Initiative steckt dahinter, dass man sagt, wir wollen nachhaltig sein, wir wollen auf der anderen Seite aber auch so gewisse Regeln einfach haben, weil wir uns selbst damit wohlfühlen?
Also zur Nachhaltigkeit hat Singapur schon in den 60er Jahren den Green Plan entwickelt. Also Nachhaltigkeit, Natur etc. war schon von Anfang an immer ganz, ganz wichtig. Lee Kuan Yew hat schon in den 60er Jahren die Vision gehabt, dass Singapur für die Einwohner, aber auch für die Gäste lebenswert bleiben soll und deswegen nicht so zugebaut sein soll. Also 70% der Fläche von Singapur ist immer noch grün und nur 30% sind bebaut oder versiegelte Flächen. Und das sieht man wirklich an jeder Ecke in der Stadt.
Wenn du jetzt sagst, nur 30% sind wirklich bebaut, sind die Städte oder die Orte, wo wirklich was steht, die sind aber auch wirklich beeindruckend. Letzten Endes auch Architektur kann ja nachhaltig sein. Ich habe so ein bisschen geblättert. Was verbirgt sich denn bitte zum Beispiel hinter, warte mal, wie ist das, den vertikalen Gärten von, ist es Capital Spring oder Capital Spring?
Ja, kann man in Notizen das lesen? Ist ein Bestandteil von diesem Singapore Green Plan, der noch bis 2030 eben als Initiative läuft, dass 80% der Hausfassaden von Singapur begrünt werden sollen bis 2030.
Und damit also meint ihr nicht grün anstreichen, sondern richtig Pflanzen dran?
Ja, also keine Glasfassaden, die ja das Hitzelevel in der Stadt wesentlich erhöhen können, sondern eben begrünte Gärten. Ganz besonders schön sieht man das am Park Royal on Pickering. Das ist ein sehr, sehr schönes Hotel. Und das sieht so ein bisschen aus wie vertikale und hängende Gärten, die sich über die gesamte Hausfassade ziehen. Und das sieht unheimlich schön aus, wenn man das mal so ein bisschen im Internet googelt und sich Bilder davon anguckt, gerade wenn man die von oben sieht, also so ein bisschen aus der Vogelperspektive, dann ist das eigentlich ein einziger vertikaler Garten. Und man sieht eigentlich nicht wirklich ein Gebäude dahinter.
Wenn du das jetzt sagst, also ich meine Vorstellung in meinem Kopf ist jetzt halt, was habe ich hier so vor der Haustür? Da guckst du mal bei Nachbarn, die haben so eine Efeu-Pflanze irgendwie nicht rechtzeitig weggemacht und die kriecht so am Haus hoch. Das ist aber nicht so der optische Eindruck, den ich dann in Singapur sehe.
Nee, es ist natürlich viel tropischer. Es sind eher Hängepflanzen, es sind tropische Pflanzen, es sind Orchideen mit dabei, die sich an den Häuserfassaden festklammern. Also es ist sehr, sehr viel idyllischer, bunter und auch irgendwie ein bisschen saftig grüner, wenn man das so ausdrücken will.
Und das ist was, wo du sagst, das ist wirklich was die Temperatur auch regelt?
Ja, also man merkt das im Botanischen Garten zum Beispiel, wenn man die Orchard Road verlässt, der Botanische Garten ist ja nicht weit weg, und kommt da rein und geht dann so unter die Bäume. Man hat wirklich das Gefühl von mindestens 5 Grad weniger. Und so äußert sich das eben auch in der Stadt und das Hitzelevel. Und gerade in Singapur ist es natürlich ein wichtiger Bestandteil, wird wirklich gesenkt.
Ist ein Hammer. Weißt du, es gibt so banale Dinge. Du musst keine Klimaanlage irgendwo haben, wo du auch noch Strom für brauchst. Du kannst einfach wirklich die Fassade begrünen und es wird angenehmer temperiert.
Ja.
Nur draußen oder auch drin?
Ja, das gilt natürlich für draußen. Okay. Drinnen ist dann schon immer noch die Klimaanlage gefragt.
Okay, alles klar. Jetzt brauche ich dich auch noch so ein bisschen zum Sprachkurs. Wenn ich asiatisch versuche zu sprechen, lachen sich die Leute mal tot, aber sie haben viel Spaß. Das letzte Mal im China-Restaurant habe ich eigentlich gedacht, ich mach's mal höflich und bedanke mich mit Cheche. Ich dachte, das klingt jetzt original wie ein alter Chinese, war es aber doch nicht ganz. Ich würde mit dir gerne über ein Viertel sprechen. Wenn ich das jetzt sagen würde, würde ich sagen, das heißt Bras Basar Bugis.
Das stimmt, das ist auch völlig richtig.
Cool, also die würden mich richtig schicken. Was hast du da schon alles erlebt?
Bras Basar ist so ein total schönes kulturelles Highlight in Singapur. Also wir kennen natürlich alle Chinatown oder Little India und haben da so eine gewisse Vorstellung von. Praspasar Bugis ist benannt nach den Schiffszigeunern, die also auf ihren Booten immer nach Singapur gekommen sind. Und die haben dann natürlich ihre Spuren hinterlassen. Und da mischen sich die Kulturen entsprechend auch total schön. Es gibt total tolle Tempel, nebendran dann aber direkt auch gleich die entsprechenden HDB-Flats. Die HDB-Flats ist House Development Authority. Und das sind die Sozialwohnungen. Unten drin gibt es dann direkt den Hawker, Supermärkte, einen Wet Market und nebendran dann eine total hochmoderne Shopping Mall, in denen man natürlich die ganzen Label findet, die man von Singapur auch so kennt. Sei es jetzt ein Bershka, ein Mango oder ein Louis Vuitton Shop, also von allen Preisklassen auch alles vertreten. Und das ist in dieser Nachbarschaft so direkt beieinander. Innerhalb von 2 Minuten alles erreichbar. Und das macht diesen Trubel in dem Viertel auch aus. Zudem ist es architektonisch auch noch total spannend und interessant. Wenn man so ein bisschen in die Hintergassen und die Hinterhöfe geht, dann hat man diese Wendeltreppen außen an den Häusern, die praktisch wie die Feuertreppen in New York zum Beispiel. Die sind aber alle schön bunt angemalt. Also man hat diese weiße Häuserfassade und dann eine hinter der anderen in ganz vielen verschiedenen bunten Farben diese Wendeltreppen. Und das sind einfach so Instagram-Spots, die man echt nicht verpassen sollte.
Was muss ich denn machen oder wen muss ich denn fragen, wenn ich in so einen Hinterhof mal rein will? Also ich würde ja jetzt nicht einfach reinmarschieren, oder?
Doch, das ist praktisch die Hinterstraße hinter den Häusern. Also da kann man einfach durchmarschieren.
Sehr cool. Machen das viele oder haben da die meisten Touristen schon so ein bisschen Ressentiments?
Es gibt Touren, die dahin führen. Also es gibt in Singapur viele kleine Veranstalter, die so Walking-Tours organisieren. Und da kann der Concierge im Hotel auf jeden Fall weiterhelfen, wenn man sich für sowas ein bisschen interessiert.
Also das sehen, was normalerweise der eine oder andere vielleicht übersieht.
Ja, so ein bisschen die Hidden Gems hinter dem ganzen normalen Tourenprogramm, was eben der normale Reiseveranstalter bietet.
Total spannend. So, Sprachkurs, Fortsetzung bitte. Es gibt, also Shophouses ist was, das kriege ich raus, aber die heißen Peranakan.
Peranakan.
Peranakan, Sie haben mir gedacht, das ist falsch betone. Das sind ja ziemlich bunte, farbenfreudige Häuser.
Peranakan ist eine Volksgruppe, die hat sich durch die Einwanderung ergeben. Und zwar sind natürlich gerade am Anfang, so um das Anfang des 19. Jahrhunderts, natürlich hauptsächlich Männer eingereist und hauptsächlich aus China. Und die haben dann mit den ansässigen malaiischen Frauen Familien gegründet. Dazu kamen dann noch ein paar europäische Einflüsse durch die Kolonialisierung und aus diesem ganzen Mischmasch hat sich eben diese Peranakan-Kultur entwickelt. Und die Shophouses der Peranakan haben ganz, ganz klassische Symbole in sich. Erstens sind sie sehr farbenfroh, mit Pink, mit Türkis, mit Orange, mit allem, was man sich vorstellen kann, und haben ganz viel aus der chinesischen, aber auch aus der malaiischen Kultur. Und das Ganze setzt sich dann noch fort bei den Peranakan in der Küche. Da hat sich das Chinesische mit dem Malaiischen vermischt. Rendang ist da ein gutes Beispiel für. Das ist wie so eine Art Gulasch, würden wir es hier nennen. Und das ist praktisch die malaiische Gewürzwelt gemischt mit der chinesischen Zubereitungsart von diesem Fleisch. Serviert mit Reis, dann hat sich das natürlich auch in der Kleidung so ein bisschen festgesetzt, dass man so eine Mischung aus den Kebayas, die in Malaysia typisch sind, aber auch mit den chinesischen Seidenstoffen gemischt hat. Oder im Porzellan, wenn man so eine klassische chinesische Porzellankanne vor sich sieht, die eben in diesem Blau-Weiß-Muster gemacht sind, dann hat man das Muster, aber die Farbgebung eben aus der Region. Und die sind dann kunterbunt. Also in jedem einzelnen Teil hat sich das natürlich irgendwie festgesetzt, diese Mischung aus dem Chinesischen und Malaiischen.
Sehr spannend. Für diejenigen, die jetzt den Podcast nicht nur hören, sondern die auf YouTube sich auch das Bild dazu angucken, hinter dir sind ja jetzt solche Häuser. Sind das die?
Genau. Das hinter mir ist der Emerald Hill. Der Emerald Hill ist direkt auf der Orchard Road. Das heißt, man hat die glänzenden Shoppingfassaden und auf einmal biegt man links ab oder rechts ab, je nachdem von wo man kommt. Und steht genau in diesen Häuschen, die hinter mir zu sehen sind.
Sehr spannend. Hör mal, jetzt, wenn man so auf die Details achtet, in einer fremden Stadt, in einem fremden Land, denkst du ja manchmal, sieht lustig aus, ist aber wahrscheinlich gar nicht nur lustig gemeint. Das, was ich auf dem Foto hier sehe im Reiseführer, sieht irgendwie ein bisschen aus wie ein Löwe und ein bisschen aus wie ein Fisch. Und hat auch einen ungewöhnlichen Namen, Merlion.
Merlion.
Oh. jetzt habe ich's. Meer und Löwe.
Genau.
Ernsthaft,
wie,
so
wie
einfach
das Mermaid,
ist
nur eben nicht als Maid, sondern als Lion.
Merlion, herzlichen Glückwunsch, Herr Ahrens. Okay, was steckt denn hinter der Kombination, dass es meistens da in so einem Wahrzeichen drin ist?
Da steckt dahinter, dass Singapur als kleines Fischerdorf angefangen hat. Und gleichzeitig aber auch Singa ist ja der Begriff für Löwe. Mhm. Gleichzeitig aber auch als die Löwenstadt bezeichnet wird. Also das, der Fischschwanz steht praktisch für die Identität als Fischerdorf, was es ursprünglich mal war, und der Löwe dafür, dass sie gewachsen sind und eben zur Stadt geworden sind. Und deswegen ist der Merlion unser Wahrzeichen.
Ist total spannend. Also, weißt du, das sind immer so die Kleinigkeiten, die erfährst du nie, aber ich finde sie so spannend, weil du auch so ein bisschen gockeln kannst, wenn du mit anderen davor stehst und kannst sagen, I know, warum das so ist. Und jetzt, was ich ganz großartig finde in jeder Stadt, wenn da ein Zoo ist. Ich liebe es, in den Zoo zu gehen. Und für gewöhnlich machst du das irgendwie so zwischen 9 und 17 Uhr. Es sei denn,
davon,
ein bisschen Singapur.
Davon haben wir viele von den Zoos.
Ah ja, viele.
Mittlerweile 5. Also wir haben natürlich unseren Singapore Zoo. Mhm. Da ist der Zoo in Hamburg das Vorbild für gewesen. Also dieses offene Konzept, möglichst auf Gitter und Käfige zu verzichten, die Barrieren möglichst natürlich zu halten. Diesem Zoo gefolgt ist dann die Night Safari. Die hat abends offen und da sind nur nachtaktive Tiere zu Hause. Die öffnet um 19 Uhr, wenn es also in Singapur dunkel ist. Ist in Singapur das ganze Jahr über zur gleichen Zeit, 18:30 Uhr, Bufflicht aus. Und dazugekommen sind jetzt aber noch die River Safari mit Lebewesen aus den größten Flussdeltas der Welt, also Ganges, Yangtze, Nil, Amazonas. Auch unheimlich schön. Also das schönste Gehege, nenne ich es jetzt mal, ist aber gar keins, ist der Bereich für die Seekühe. Da geht man durch und man hat das Gefühl, man ist unter Wasser, weil es überall so ein bisschen gluckert. Und es ist auch relativ dunkel gehalten und dann schweben diese Seekühe um einen drumherum und man denkt einfach nur an Frieden und an Entspannung, und das ist so unfassbar schön.
Also das heißt,
kann ich also wirklich jedem nur empfehlen.
Die schwimmen förmlich auch über mich weg?
Die schwimmen auch über einen weg, boah, über den Besucher.
Finde ich ja, aber das ist nicht der Nachtmarke, das war der andere, ne? Nicht der Nachtzoo, nicht die Night Safari.
Die Night Safari ist noch ein anderer, ein separater Zoo. Also der Zoo, die River Safari, der Jurong Bird Park, der nicht mehr Jurong Bird Park heißt. Entschuldigung, das habe ich jetzt, das ist jetzt das Bird Paradise, der ist nämlich umgezogen und ist jetzt direkt auch in dem Gebiet, wo der Zoo und die Night Safari sind. Und jetzt haben wir noch Rainforest Wild dazu, wo man so ein bisschen in den Regenwald eintauchen kann. Das hat im Mai erst eröffnet. Und anschließend an dieses Rainforest Wild gibt es ein neues Resort in Singapur, ein Banyan Tree, das wunderschön in das Naturschutzgebiet eingebunden ist mit so muschelförmigen Zimmern. Also das sind so Pavillons, die haben die Form von so einer Auster.
Ja.
Und da sind dann eben die Zimmer drin und die gucken dann genau auf dieses Naturschutzgebiet, auf den Mandai Lake. Und das ist einfach so, ach ja, jetzt bleibe ich einfach mal 3 Nächte hier und höre nichts von Stadt, hab nichts von Trubel und erhole mich einfach erstmal.
Soll ich dir mal sagen, was für mich, glaube ich, das Wichtigste wäre in Singapur? Ich muss immer wissen, wo ich den nächsten Kaffee kriege, weil man kann ja bei euch gar nicht schlafen gehen. Es gibt so viel zu tun, so viel zu gucken, weil, weißt du, ich denke mir, wenn ich aus dem Zoo dann nachts rauskomme, ist es ja auch nicht ganz blöde gedacht, mal nach oben zu gucken, ne? Weil du sagtest ja schon, es ist immer gleich dunkel. Sehe ich da irgendwie bestimmte Dinge, wenn ich dann mal so mir den Himmel in Augenschein nehme?
Naja, also wir haben eigentlich den gleichen Nachthimmel, wie wir den hier auch haben. Mhm. Nach oben gucken sollte man aber auf jeden Fall vielleicht in den Gardens by the Bay zum Beispiel, weil wir da eine ganz, ganz tolle Lichtshow jeden Abend haben. Jeden Abend 7:45 und 8:45 werden die Super Trees in den Gardens by the Bay beleuchtet mit Musik und dann gibt's da eben das Lichtshow-Spektakel. Und das Schönste ist eigentlich, wenn man sich in den Gardens by the Bay dann unter den Super Trees auf dem Boden liegt und einfach nach oben guckt und das einfach genießt. Eine Viertelstunde lang einfach abschalten.
Kann man dich auch als Reiseführerin buchen?
Natürlich. Gut, das ist alles eine Frage des Geldes.
Ich habe es befürchtet. So, du hast vorhin schon mal erwähnt, die Hawker-Zentren.
Ja.
Was ist das ganz genau?
Die Hawker-Zentren sind eigentlich der Lebensmittelpunkt der Singapurer. Da wird sich getroffen, da wird getrunken, da wird gegessen. Das sind ganz große Bereiche, wie zum Beispiel das Lau Passat. Und das ist unterteilt in so kleine Imbissbuden. Will ich es mal nennen, so 1 Meter auf 1 Meter. Und da gibt es im Prinzip alles, was die asiatische Küche hergibt. Es gibt Laksa, es gibt Chicken Rice, es gibt Sushi, es gibt Rendang, es gibt indonesische Spezialitäten, also Satay gibt es zum Beispiel auch. Also alles, was das Herz begehrt. Ich habe mal in Chinatown im Scarlet Hotel übernachtet. Das ist so ein ganz kleines, winziges Boutique-Hotel. Und die hatten damals noch keinen Pool, haben sie mittlerweile, sondern nur so einen kleinen Whirlpool. Und diese Terrasse mit dem Whirlpool befand sich direkt über dem Maxwell Food Center. Und wenn man morgens aus seinem Zimmer gekommen ist und hat sich dann erstmal in den Whirlpool setzen wollen, da hat man dann schon diese ganzen Düfte von dem von diesem Maxwell Food Center in der Nase gehabt und dann ist man eigentlich ganz schnell aus dem Whirlpool wieder raus, hat sich fertig gemacht, angezogen, um im Maxwell Food Center frühstücken zu gehen.
Sehr cool.
Also das wäre auch so eine Sache, die ich zum Beispiel in Singapur nie mache. Ich frühstücke ganz, ganz selten im Hotel.
Mhm. Ich merke das schon.
Ich gehe eigentlich immer irgendwo raus und gucke, dass ich in einem von den Hawker Centers essen kann.
So, das Essen ist ja eh immer ganz wichtig. Also jeder will ja irgendwo auch einen Eindruck kriegen von der Gegend. Wenn jetzt so Singapur als Genussdestination verkauft wird, welche kulinarischen Highlights, welche Erlebnisse würdest du sagen, muss man unbedingt erlebt haben?
Ich habe gerade schon erwähnt den Chicken Rice, auf jeden Fall. Da haben auch die meisten ihr Geheimrezept. Das wird auch gehütet wie Omas Schatz. Und wird auch nicht weitergegeben, außer an die nächste Generation. Laksa ist so eine Kokossuppe, wo im Prinzip alles reinkommt, was so vom Vortag übrig ist. Seien es jetzt Garnelen oder Hühnchen. Da kommt immer alles gemischt rein, kommen noch ein paar Nudeln dazu. Dann gibt es noch die Chili Crab. Die sollte man sich auf gar keinen Fall entgehen lassen. Ich esse die immer wegen den süßen, weichen Brötchen dazu, die man total cool in die Soße dippen kann. Und die schmecken am allerbesten dran. Die Krabbe ist ein bisschen hart zu knacken, aber man kriegt das entsprechende Werkzeug dazu. Und die sind schon relativ groß. Also da sollte man schon mit Familie essen gehen. Die sind so im Durchmesser 30 Zentimeter. Diese Krabben, also ja. Aber das ist auf jeden Fall, was man probieren sollte. Die ist sehr scharf. Mhm. Falls man es nicht ganz so scharf mag, dann gibt es noch die abgespeckte Variante, die Black Pepper Crab. Die hat dann halt einfach ein anderes Dressing dazu. Nicht ganz so scharf wie die andere.
Also idealerweise vielleicht mit ganz vielen Leuten hingehen, beide bestellen und dann kannst du gucken, wer kann es aushalten, wer nicht. Der eine kriegt das, der andere kriegt das.
Ja, Das wäre auch eine Idee.
Guter Plan, oder? Jetzt hast du vorhin schon gesagt, es gibt ja auch so ein bisschen was außenrum um Singapur. Schafft man es in einem Tag von Singapur aus irgendwo anders hinzukommen, was auch noch schön ist, dass man so eine Art Rundreise da eventuell draus machen kann?
Also da gibt's verschiedene Ziele. Was vielen ein Begriff ist, ist die Insel Sentosa. Die erreicht man entweder über eine Brücke oder mit so einer Monorail. Das ist praktisch so ein bisschen der Vergnügungspark von Singapur. Es gibt mittlerweile unfassbar viele Hotels. Allein die Resorts World mit Casino und Universal Studio hat 5 Hotels in verschiedenen Kategorien und auch für verschiedene Zielgruppen gedacht. Dann haben wir das W Hotel zum Beispiel. Der totale Luxus wird im Capella geboten. Das ist schon im 6-Sterne-Bereich. Sehr, sehr schönes Hotel. Und dann gibt's natürlich noch die verschiedensten Attraktionen und Strände, die man auf Sentosa besuchen kann.
Okay, aber das ist alles jetzt immer noch Singapur, wo wir jetzt gerade sind.
Das ist alles immer noch Singapur.
Was ist denn so mit Bali, Malaysia, Thailand? Das ist ja auch nicht so weit weg.
Also Bali sind ungefähr 2,5 Stunden nochmal zu fliegen.
Ah, okay.
Nach Malaysia gibt's 2 Grenzübergänge über Brücken. Mhm. Also das könnte man sogar mit einem Mietwagen. Wenn man nach Kuala Lumpur fliegen will, dann kann man auch mit in einer Stunde 13 weiterfliegen. Dann gibt es noch die indonesische Insel Bintan. Die ist mit einer Fähre zu erreichen in einer Dreiviertelstunde. Ja, also das sind so die nächsten Ziele, die man von Singapur aus erreichen kann.
Ich höre doch schon, du möchtest gerne, dass wir alle eher in Singapur bleiben und nur im Notfall irgendwann. Okay, mal, jetzt habe ich schon so eine Bucketlist auch von einem Freund gekriegt. Da steht auch drauf, in der Tat, der Skypark hatten wir vorhin, glaube ich, schon mal, Marina Bay Sands. Gibt's vielleicht mal noch so 3 Alternativen, wo du sagst, da können wir die Skyline von Singapur auch nochmal sehr attraktiv sehen, erleben, da kann man Spaß haben?
Ja, also von den Super Trees aus, auf jeden Fall. Da gibt's so eine Hängebrücke, die verbindet 2 von den Super Trees. Da kann man total schöne Aufnahmen von der Skyline machen. Dann auch ein richtig toller Spot ist die Helix Bridge. Die Helix Bridge geht vom Singapore Flyer, also von dem Riesenrad, rüber zum Marina Bay Sands. Und da guckt man eben über die Marina Bay. Und wenn man dann sein iPhone oder, Entschuldigung, jetzt habe ich Werbung gemacht, sein Mobiltelefon auf so ein Panorama-Bild einstellt, kann man praktisch von Marina Bay Sands bis zum Singapore Flyer die komplette Skyline fotografieren.
Ist da.
Und die Double Helix Bridge heißt so, weil sie wie so eine DNA geformt ist. Also in so einer Spirale. Mhm. Allein die Brücke ist schon spektakulär. Wenn man da so durchgeht, ist das total schön. Und die Aussichtsplattform eben mit dem Ausblick auf die Skyline, das ist nochmal so der Tüpfelchen auf dem I.
Ich überleg mir gerade, was haben denn die Menschen früher gemacht, als du in deinem Fotoapparat so einen 36-Fotofilm drin hattest?
Ja, das überlege ich mir auch oft und vor allen Dingen war die Hälfte dann am Ende nichts.
Du konntest es ja nie sehen, absolut richtig. Also ich finde es spannend. Hör mal, wenn du jetzt sagst, Fotos muss man halt machen, egal mit welchem Smartphone-Modell auch immer auf dieser Welt, gibt es dann so eine Zielgruppe, wo ihr sagt, für die ist Singapur wie gemacht? Also du hast schon 6-Sterne-Hotels gesandt, also Luxus gibt's, Luxusreisende, sind das die? Sind es Familien oder sind es junge, urbane Traveler? Wo würdest du sagen, muss man unbedingt sagen, ihr müsst da mal hin?
Singapur hat für jeden was zu bieten. Also sei es jetzt die Familie, die irgendwie mit Kindern unterwegs ist und nach einem Vergnügungspark sucht oder in den Zoo gehen will oder vielleicht mal das Museum of Ice Cream besuchen. Das ist natürlich gerade für Kinder ein richtiges Highlight, weil man so alle Geschmackssorten in allen möglichen Konsistenzen probieren kann. Oder auch für den aktiven Senioren, der irgendwie vielleicht unser Park-Connector-Network nutzen will, um eine tolle Radtour zu machen, um Spaziergänge zu machen in der Natur, unsere Naturreservate vielleicht besuchen oder sich auch einfach mal für einen Tag in Sentosa am Strand entspannen will. Also oder den jungen, aktiven Reisenden, der irgendwie auch nachts das Clubbing ein bisschen sucht, der sich dann irgendwie in der Haji Lane seinen Kaffee mit einem Selfie obendrauf als Schaum machen kann. Also ja, Singapur hat für jeden irgendwie was zu bieten.
So, und jetzt möchte ich wissen, was nicht für jeden ist, sondern was für Michaela Menzel besonders attraktiv ist. So dein ganz persönlicher Geheimtipp, den du noch nie irgendjemandem verraten hast. Wir sind ja hier unter uns. Was muss ich unbedingt gesehen haben, was muss ich unbedingt erleben?
Also ich finde wirklich toll Pulau Ubin. Mhm. Pulau Ubin ist auch eine kleine vorgelagerte Insel. Und die ist noch so ursprünglich. Die ist so ein bisschen wie Singapur in den 60ern. Da sind noch die alten Pfahlbauten zu sehen. Da gibt es so kleine Tempel, wo noch richtig traditionell zum Beispiel Vesak Day oder Deepavali gefeiert wird. Da ist Dschungel. Da gibt's keine Autos. Da fährt man in 10 Minuten mit so einer kleinen Fähre rüber. Und dann hat man richtig ursprünglichen tropischen Regenwald. Man kann da mit dem Rad durchtouren. Man hat einen richtig rudimentären Hocker, wo man noch so auf Plastikstühlen sitzt. Das sieht auf den ersten Blick erstmal so ein bisschen abschreckend aus, aber das Essen ist einfach so fantastisch und so frisch direkt aus dem Meer gezogen. Das ist, also für mich ist Pulau Ubin so ein richtig, richtig toller Geheimtipp.
Gibt's da Chili Crab?
Da gibt's auch Chili Crab, ja.
Zur Not auch Chicken Rice?
Das ist mehr Seafood orientiert. Also die haben jetzt kein Geheimrezept für Chicken Rice.
Okay, also zumindest weiß ich, wo ich hingehe. Michaela, das war wirklich eine spannende Folge. Ich weiß gar nicht, warum mir jetzt gerade schon das Wasser im Mund zusammenläuft. Du hast mich so getriggert mit diesen ganzen Leckereien. Ich werde kommen. Und ich hoffe, ja, ganz, ganz viele andere auch noch. Was für eine Stadt und was für eine Frau, Michaela Menzel. Senior Manager Central, Southern und Eastern Europe vom Singapore Tourism Board. So, eigentlich muss ich gar nicht erzählen, was sie alles gesagt hat. Das ist am besten die Folge 2-mal hören, 3-mal hören, 4-mal hören, ganz wurscht. Also, 270.000 Menschen reisen im Jahr nach Singapur, Deutsche. Und das wird nie langweilig. Man sollte sich mal so 4 Nächte durchaus vornehmen. Das ist schon was sich lohnt. Man ist in einer Stadt, die ist richtig nachhaltig. Und die ticken schon nachhaltig seit den 60er Jahren. Ich glaube, da wusste hier in Deutschland noch niemand, wie man nachhaltig eigentlich schreibt. 70% der Fläche sind grün. Die Fassaden sind auch grün. Das ist in den 70% Fläche aber wahrscheinlich noch nicht mit eingerechnet, weil das wäre ja die Hochkantfläche. Muss man, finde ich, mal gesehen haben. So, und dann gibt's natürlich Kultur ohne Ende, ohne Ende, ohne Ende. Wirklich, hört euch das alles nochmal an. Allein diese Einwanderergeschichte fand ich auch schon total spannend, von dem sie mir vorhin beigebracht hat, wie man es ausspricht. Hab's nur leider schon wieder vergessen und ich habe es auch so komisch aufgeschrieben, dass ich meine Klauen nicht mehr lesen kann. Was ich aber spannend finde, ist diese Geschichte aus Löwe und Fisch. Also sowas auch wirklich mal angucken. Das steht überall in der Stadt rum. Es gibt aber auch 5 Zoos. Und dann, also diese Hawker-Geschichte, die, das ist das, wo mir das Wasser im Mund zusammenläuft. Imbisszentren, wo es alles gibt, was lecker ist. Also allein der Chicken Rice und Chili Crab oder Black Pepper Crab. Das wäre dann mal wirklich so meins. Wer jetzt keine Lust auf Reisen gekriegt hat, ich glaube, der möchte nicht wirklich weg. Lust auf Reisen gekriegt, dann geht das mit 1800 Reiseprofis. Die sind alle bei Lufthansa City Center in 280 Reisebüros in Deutschland und die kennen sich aus mit all dem, was die Michaela uns jetzt gerade so erzählt hat. Einen Termin beim ganz persönlichen Berater kannst du jetzt direkt buchen, auch wenn du diesen Podcast mitten in der Nacht hörst. Das geht mit LCC Travel Termin. Da sind dann Telefon, Videocall oder Besuch im Reisebüro. Alles drin, du entscheidest, was du magst. Und mit dem Shopfinder auf lcc.de findest du das nächste Büro gleich in deiner Nähe. Das haben wir alles verlinkt, das findest du in den Shownotes. Und damit du für deine nächste Reise auf dem Laufenden bleibst, solltest du Singapur schon kennen oder gerade jetzt dieses Jahr mal in die andere Richtung wollen, dann abonniere diesen Podcast jetzt und lass gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Dann kriegst du weiter coolen Content aus der Reisewelt. Und in diesem Sinne bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, bis zur nächsten Folge vom Reisezeit-Podcast. Der kommt nämlich.